Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Schachtalk am Sonntag der Chess Tigers. Und Johnny und ich haben heute prominente Verstärkung, nämlich mit der weiblichen Großmeisterin und Nationalspielerin Hanna Marie Kleck. Hallo Hanna. Hanna Marie,
Hallo.
so. Bei der
Hallo,
Begrüßung
vielen
mache ich
Dank für die
jedes Mal den Fehler.
Einladung.
Die Josephine habe ich Heinemann genannt und jetzt sage ich Hanna ohne Marie. Also hallo Hanna Marie nochmal.
Hallo.
Schön, dass
Freut
du
mich,
da
dass ich
bist und
hier sein
natürlich
darf.
auch Hallo an Johnny,
Hallo
ja, wie
allerseits.
immer, der uns hier heute verstärkt. Und ja, vierfache deutsche Jugendmeisterin bist du, wenn ich es richtig recherchiert habe, Vize-Weltmeisterin U16, deutsche Meisterin, German Masters-Siegerin, Bronze bei der Team-Europameisterschaft mit der deutschen Mannschaft 2025. Das allein ist ja schon genug, aber du bist auch noch Schiedsrichterin und stellvertretende Turnierdirektorin beim Grenke Schachfestival. Also wir haben alle, ja, ganz viele Themen zu besprechen und daneben ist natürlich auch noch ganz viel Aktuelles. Aber vielleicht berichtest du erst mal von deinen Anfängen. Ich habe gehört, dein erstes Preisgeld, das du erspielt hast im Schach, war genau 1 Euro. Vielleicht magst du mal erzählen, wie diese Geschichte zustande kam.
Ja, das war, ich habe Schach gelernt in einem Schachkurs bei einer Einrichtung in Jugendkunstschule. Also die haben eigentlich eher so Töpferkurse oder sowas angeboten, aber da gab es auch einen Schachkurs, der so über 10 Wochen ging. Und in der letzten Trainingsstunde des Kurses hat der eben Kursleiter simultan gespielt und hat gesagt, wer gegen ihn gewinnt, bekommt 1 Euro. Und die erste Partie habe ich verloren, aber dann haben wir alle noch eine zweite Chance bekommen. Und als wir dann aufhören mussten, hatte ich, glaube ich, irgendwie eine Figur mehr. Und dann hat er gesagt, okay, dann gibt er auf und dann habe ich 1 Euro gewonnen. Und das war natürlich große Motivation.
Sehr schön, ja, der symbolische Euro. Und Johnny, du warst ja mal Damen-Nationaltrainer. Habt ihr auch eine gemeinsame Verbindung aus der Zeit oder woher kennt ihr
Nee,
euch?
ich glaube, wir haben vorher mal telefoniert. Wenn ich mich recht entsinne, weil ich einige Spielerinnen angerufen hatte vorher. Aber da sowieso die Entscheidung über die Aufstellung damals nicht in meiner Hand lag, war das doch alles relativ sinnbefreit, sprich im Nachhinein betrachtet. Genau, aber so auf Trainingsebene hatten wir bisher noch nichts miteinander zu tun.
Okay, aber du bist ja schon deutsche Nationalspielerin, vielfache Nationalspielerin und hast da ja auch große Erfolge erzielt. Wahrscheinlich sogar der größte deiner Karriere mit der Europameisterschaft.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es der größte meiner Karriere ist, aber es war auf jeden Fall jetzt also schon ein sehr besonderer Erfolg und der erste Erfolg mit der Mannschaft einfach und mit der Mannschaft etwas zu gewinnen, ist einfach was ganz anderes, wie nur alleine etwas zu gewinnen. In der Nationalmannschaft bin ich erst seit 2019. Vorher habe ich nicht in der Nationalmannschaft gespielt. Es gab auch mal eine Phase, wo ich einfach selber auch nicht so viel spielen wollte, wo ich dann auch nicht im Kader war, also wo ich auch einfach gesagt habe, dass ich jetzt gerade ja nicht so eben auch sozusagen gar nicht berücksichtigt werden möchte oder muss. Und genau deswegen, ja, aber seit 2019 habe ich jetzt jedes Turnier mit der Mannschaft gespielt. Und ja, letztes Jahr, das war natürlich schon ja, was Besonderes. Also ich meine, ich wusste ja auch vorher gar nicht, also nachdem wir die Medaille gewonnen haben, dann kam ja, oh ja, letzte Medaille 1978. Ich meine, das wusste ich vorher gar nicht. Ich glaube, das hatte auch niemand von uns auf dem Schirm, wann es überhaupt die letzte Medaille gab. Also sozusagen, wir wussten es halt alle nicht so lange, wie es her ist. Und ja, das ist natürlich schon was Besonderes, dann einfach das nach so langer Zeit mal zu schaffen. Auch wenn jetzt sozusagen für uns die Medaille auch zum Beispiel 2023 waren wir an Position 3 gesetzt. Also sozusagen Medaille war jetzt nicht irgendwas, was so völlig aus der Welt ist, aber trotzdem haben wir es nie geschafft und es war jetzt auch in den also letzten 10 Jahren oder so nie so, dass man irgendwie gesagt hat, okay, wenn man jetzt die letzte Runde gewinnt, dann hat man die Medaille, sondern Also es war nie so, dass man schon eine Hand mal an der Medaille dran hatte und uns dann nur nicht ins Ziel gebracht hat, sondern das war jetzt wirklich das erste Mal, dass wir eben richtig die Chance drauf hatten in den letzten Runden und das ja dann auch, ja, im Prinzip stand es ja schon fast fest nach der vorletzten Runde, auch zum Glück, weil die letzte Runde lief ja nicht so gut. Ja, genau, von daher war das schon was sehr Besonderes, ja.
Wem würdest du den Erfolg zuschreiben? War es der Bundestrainer der Neue? War es die individuelle Stärke von euch? War es der mannschaftliche Zusammenhalt?
Ich meine, ich glaube, es lief auch einfach. Also die EM ist auch, also in der Hinsicht ganz anderes Turnier als die Olympiade, dass es bei der EM einfach sehr viele starke Teams gibt, also die auf ähnlichem Niveau sind. Also bei der Olympiade gibt es natürlich ein paar Teams, die noch stärker sind. Dafür gibt es, ist ja, die Olympiade hat ja viel mehr Teams und auch viele schwächere Teams. So dass man eben, wie das bei einem Schweizer Systemturnier eben so ist, sozusagen, dass man erstmal ein paar Schwächere schlägt und dann kommen stärkere Gegner. Und bei der EM ist mehr, dass sehr viele Mannschaften auf einem Niveau sind und dass es deswegen sehr viele enge Matches gibt. Und ja, manchmal läuft es dann einfach. Also, ich meine, bei der EM, wir hatten schon in der zweiten Runde gegen die Türkei, den Kampf hätten wir auch verlieren können. Dann haben wir den Kampf gewonnen und dann spielen wir halt gegen Georgien. Also das war wirklich einfach ein richtig, richtig geiles Match. Also ich meine, wir haben 2,5 gewonnen, aber wir haben ja sehr souverän 2,5 gewonnen. Also sozusagen eigentlich in jeder Partie hätten wir, also auch alle anderen Partien hätten wir gewinnen können. Oder also es war, sah einfach fast immer richtig gut aus. Und dann waren wir so ein bisschen so im Flow. Dann kam noch Aserbaidschan, unser Angstgegner. Gegen die haben wir in der Vergangenheit sehr viele Matches verloren, auch Matches, in denen wir sehr, sehr gut standen. Und diesmal standen wir schlecht und haben gewonnen. Und dann war einfach der, also ja,
Manchmal
dann
läuft's
waren wir so
einfach.
richtig im Flow. Also genau, ja, manchmal läuft es einfach. Ich meine, es ist natürlich, ja, es ist schwer zu sagen, woran es jetzt lag. Ja, also sozusagen, dass es dieses Mal halt geklappt hat, dass wir in diesen Flow gekommen sind. Ja, manchmal ist auch ein bisschen Glück dabei, aber ich denke es auch, ja, wenn man halt mal in diesem Flow ist, wenn es mal läuft, wenn es auch irgendwie bei allen in der Mannschaft läuft. Also wir hatten ja, wir haben sehr wenige Partien insgesamt als Mannschaft verloren. Und es gab jetzt auch nicht irgendwie eine Spielerin oder so, bei der es gar nicht läuft. Sondern ja, es lief ja bei allen ganz gut. Also, und das ist natürlich super. Also, wenn man einfach, also das bringt dann einfach eben Selbstbewusstsein und auch ein bisschen Gelassenheit. Und dann freut man sich einfach auf die Runde und auf die Vorbereitung. Und ja, es ist natürlich auch einfach ein, also es ist wirklich ein schön, also es ist ein spezielles Gefühl, aber es ist auch ein schönes Gefühl, wenn man dann merkt, okay, jetzt, also so zum Ende des Turniers, also wir spielen jetzt hier nicht nur sozusagen ein Match, sondern wir spielen hier
Es
richtig um
geht
eine
um was.
Medaille. Das ist natürlich schon, ja, macht einfach Spaß dann auch. Also dafür, ich meine, als Sportler, oder halt als Wettkämpfer, ja, wenn es so richtig um was geht, also mir persönlich auf jeden Fall macht es dann noch mal viel mehr Spaß.
Ja, ich habe auf der Homepage vom Schachbund mal nach ein paar Bildern von dir geguckt und Johnny, kennst du diese zwei Spieler hier?
Ja, gut, also links ist unsere zu Recht hochgelobte Hanna-Marie und rechts jemand, mit dem ich selber mal in einer Mannschaft gespielt habe, nämlich eine Saison lang in der Bundesliga für den Wiesbadener SV, Igor Kenkin, ehemaliger Nationalspieler und auch, glaube ich, in der Europameistermannschaft von damals mit gewesen, zu dem ich ein persönlich sehr, sehr gutes Verhältnis pflege. Und genau das, also hier wäre ich mir nicht sicher, wo das war. Ich könnte mir vorstellen, Bad Wiessee oder so.
Ja, das ist Bad Wiessee 2013.
Und das war dein erster Großmeisterskalb, oder?
Ja, das war mein erster Großmeister-Skalp und gleich in 2,6er. Ja. Also damals war Igor noch über 2,6. Ja. Ja,
Und
nicht
es war
schlecht.
auch eine coole Partie. Also
Ja.
sehr ein bisschen ungewöhnliche Eröffnung. Und dann hat er eine Figur geopfert. Und dann hatten wir, also dann hat er so viele Bauern im Zentrum. Also ja, es war eine coole Partie auch. Also sozusagen nicht irgendwie, er hat was eingestellt oder so. Es war eine komplizierte, eine spannende Partie. Und am Ende habe ich gewonnen, ja.
Könntest du die
Guckst du auf
jetzt
jeden Fall auch sehr
nachspielen?
streng
Also,
an. Also, da hätte ich auch Angst gehabt, muss ich sagen.
Hast
Hast
du. Was? Mein Blick, oder?
Ja, genau.
Ja. Ich weiß nicht. Also, es gibt mehrere von. Also, Fotos von mir während Partien. Da gucke ich. Also, gibt es mehrere Fotos, wo ich gucke, wie. Also, ob ich mit meinem Blick den Gegner töten wollte. Also, so. Also offenbar, wenn ich während der Partien fokussieren schaue, dann.
Sagt
Sieht
man ja
das
auch
so
von
aus?
Kasparov, ne, dass er so aggressiv, aber ich finde es jetzt, du guckst konzentriert, würde ich auch sagen.
Ja, aber also es gibt auch noch Fotos, wo ich noch gefährlicher gucke, glaube ich. Ja.
Ja, naja, okay. Was haben wir noch? Ich gucke gerade mal nach Bildern von dir. Das ist so ein ganz frühes von
Ja.
Frank Koppe hat es, glaube ich, geschossen. Ich habe mir aber jetzt nicht notiert, wo es war. Erkennst du es?
Nee, ich weiß nicht, aber die Figuren, das ist so ein komisches Set. Ich weiß nicht, ob das irgendwie EM-Vorbereitungslehrgang in Apolda oder sowas sein
Ja,
könnte.
ich glaube, Apolda war es, ja, genau.
Ja, dann wahrscheinlich, ja, 2005.
Ja, und das war auch die Zeit, wo du die ganzen Jugendmeistertitel und sowas hattest, ne? Deutsche Jugendmeisterin, später U16 Weltmeisterin. Also du warst schon
Vize-Weltmeisterin.
Entschuldigung, ja,
Ja,
Vize-Weltmeisterin, das
ja.
steht hier richtig, ich habe es falsch abgelesen. Du warst schon auch früh schon stark, ne?
Ja, gut, ich habe nicht so früh angefangen. Also ich bin mit 8 Jahren in den Verein gekommen. Und dann 2005 mit 10 habe ich meine erste deutsche Jugendmeisterschaft gespielt. Da bin ich Vizemeisterin geworden. Und dann eben 2006, 2007. 2008 war ich deutsche Meisterin. Stimmt das? Weiß ich nicht genau. Ja, müsste stimmen. Ja, genau. Und dann eben, gut, international war ich, also ich habe eben ab 2005 habe ich dann jedes Jahr so eben Jugend-EM oder WM gespielt. Ich habe immer ganz gut gespielt. Aber keine Ahnung, ich war bei der EM war ich 15. und bei der WM war ich 20. oder 25. oder so. Nichts Besonderes. Und dann habe ich ja 2009 mit 14 habe ich einen Elo-Sprung gemacht. Und dann war ich 2009 bei der Jugend-WM war ich glaube ich an 6 gesetzt oder so. Ja, ich glaube an 6 und bin dann 8. geworden. Also das war das erste Mal, dass ich auch dann bei der WM war und eben nicht nur dachte, okay, ich spiele halt mit, ich bin halt dabei, hole halt ein paar Punkte und ein paar Partien verliere ich auch, sondern eben, dass ich das erste Mal ja, sozusagen mir genauer angeguckt habe, wo in der Tabelle ich stehe. Und dann 2 Jahre später, ja, 2011 in der U16 bin ich dann Vize-Weltmeisterin geworden. Ja. Das war auch, also ja, also das ist, also war auf jeden Fall also halt ein sehr großer persönlicher Erfolg. Also
Ja,
deswegen.
klar.
Ich weiß jetzt nicht, ob das mein größter, es ist schwierig, so Dinge zu vergleichen, aber es war auch einfach eine sehr besondere Erfahrung. Und ich habe das dann auch erst so im Rückblick gemerkt, dass ich danach, also auf jeden Fall 2, 3 Wochen lang, so ein bisschen, also nicht auf Wolke 7, aber schon auf einer höheren Wolke unterwegs war. Also wenn ich dann, ich weiß noch, bei mir in Erlangen, in meiner Heimatstadt, gab es immer so eine Sportlerehrung und die war irgendwie halt zufällig eine Woche nach der WM. Also die war immer irgendwie Anfang Dezember und es war dann irgendwie eine Woche nach der WM. Und das ist halt nicht so spannende Veranstaltung. Da werden halt die verschiedenen Sportler vorgerufen und dann kriegt man irgendwie Ehrenplakette oder Nadel oder irgendwas. Und irgendwie in dem Jahr fand ich halt diese Veranstaltung irgendwie super. Und als ich im Jahr drauf wieder da saß, dachte ich mir, also irgendwas war letztes Jahr anders mit mir.
Ja,
Es ist keine so
ist doch
spannende
schön.
Veranstaltung, aber ja. Also da habe ich gemerkt, dass eben das wohl so ein, also schon ein bisschen länger anhaltenden Effekt hatte, dieser Erfolg. Ja, das war
Sehr schön.
schon besonders auch, ja.
Johnny, die Hanna-Marie ist ja auch Schiedsrichterin. Könntest du dir das auch vorstellen, sowas?
Nein, das käme für mich nicht in Frage. Also, weil dann müsste, man könnte ja stattdessen auch mitspielen. Und den Sprung könnte ich einfach nicht mitmachen. Deswegen ist dieses Schiedsrichtertum, egal in welcher Sportart, früher habe ich auch viel Fußball gespielt, wäre, glaube ich, nichts für mich.
Und was
Ja,
motiviert dich dann
das,
dabei?
ja, also ich meine, das ist natürlich schon sowas. Also ich meine, ich mache ja jetzt auch Schiedsrichter nicht, ja, nicht in erster Linie, sondern eben eher, wenn es sich so ergibt. Weil eben sozusagen, wenn es tolle Turniere sind, dann spiele ich auch lieber mit als, also nicht das, ja, als Schiedsrichter zu sein. Also jetzt nicht, dass die Turniere, wo ich Schiedsrichter bin, doof sind, aber eben, sagen wir mal, so Turniere mit, also so 9 Runden in 5 Tagen oder halt 7 Runden in 4 Tagen, das ist zum Beispiel was, wo ich keine so große Lust habe mitzuspielen. Da bin ich lieber Schiedsrichter. Ich weiß nicht, ich habe das, also ich habe schon früh angefangen, also ja, in meinem Heimatverein einfach. Keine Ahnung, wenn wir da irgendwelche Vereinsturniere oder so hatten, ich meine, da am Computer die Auslosung zu machen, einfach halt zu gucken, zuzuschauen, wie das geht und das dann halt selber zu machen, ist ja was Spannendes, also als Kind. Und dann habe ich eben später selber kleine Jugendturniere veranstaltet oder war dann auch, also ich habe viel Jugendtraining in meinem Heimatverein gemacht und dann waren wir mit unseren Jugendlichen auch bei irgendwelchen Schnellschachturnieren oder so. Und dann habe ich sehr gerne Schiedsrichter gemacht, gerne bei den Kleinsten. Das ist am spannendsten. Da muss man ein bisschen kreativ sein. Da geht es nicht so um die Regelauslegung, sondern ums Problem lösen. Ja, dann kam so eins nach dem anderen. Und ich meine, es macht mir auch, also es macht mir Spaß und deswegen mache ich das auch gerne.
Ja, ist ja, also wir hatten ja auch den Michael Rutten zu Gast, ne? Der hat ja auch gesagt, also ich meine, wer halt das Schach liebt, der muss halt auch dafür sorgen, dass es gespielt werden kann. Und dafür sind nun mal halt auch Schiedsrichter notwendig. Also das alle Ehren. Kleiner Themawechsel, ich habe hier noch ein Bild von deiner Schach-Bundesliga-Mannschaft, von den Schachfreunden Deizisau. Ganz links sieht
Ja.
man auch die Marina Noppes von den Chess Tigers. Das Bild ist, glaube ich, schon aus Anfang 25 von der zentralen Endrunde in Deggendorf, also ein gutes Jahr alt. Wie
Ja.
habt ihr abgeschnitten dieses Jahr und wie ist die Zukunft des Schachs in Deizisau? Weil man hat gehört, dass die Schach-Bundesliga-Mannschaft, also der Männer in Anführungszeichen,
Ja.
darf man ja nicht sagen, aber weil es eine offene ist, aber du weißt, was ich meine, dass die zurückziehen muss. Erklär doch mal die Situation bei euch.
Ja, gut. Also ich meine jetzt, wie diese Saison gelaufen ist, wir haben die Klasse gehalten. Ansonsten, also recht, ja, mehr oder weniger souverän. Ja, mehr war diese Saison nicht drin, weil wir auch zwischendurch auf jeden Fall ein Wochenende hatten, wo wir Schwierigkeiten hatten, 6 Spielerinnen zusammenzubekommen. Aber gut, ich meine, der Kampf um den Meistertitel in der Frauenbundesliga ist sowieso ein bisschen außer Reichweite. Aber ja, also von daher gehören wir halt zu den Mannschaften, die im Mittelfeld sind, die normalerweise die Klasse halten. Und wenn es eben sehr gut läuft, dann kämpft man um den 3. Platz. Das hat jetzt dieses Jahr, war das kein Thema bei uns. Ja, ich meine, zur Zukunft unseres Teams, also die Frauen-Bundesliga-Mannschaft der Schachfreunde Deizisau gibt es ja schon deutlich länger als, oder nicht deutlich länger, aber länger als die der Männer. Also ich glaube, als Deizisau in die Frauen-Bundesliga aufgestiegen ist, das war noch, bevor ich dabei war, aber seit sie dann in der Frauen-Bundesliga sind, bin ich dabei. Also das war dann seit der Saison 12, 13. Da haben die Männer noch in der Oberliga um den Klassenerhalt gekämpft, also ohne Ambitionen nach oben. Von daher ist das, also sozusagen das Aus der Männermannschaft hat natürlich schon Einfluss auf uns, aber bedeutet eben nicht das Aus der Frauenmannschaft.
Okay. Ja, und man muss auch sagen, du bist ja seit, ich glaube, 5 Jahren hast du jedes Punktspiel mitgemacht oder noch länger. Also zumindest so lange, wie ich zurückgeguckt habe, bist bei jedem Spiel dabei. Also es bedeutet dir auch was, oder?
Ja, ich meine, gut, also ich spiele ja eben schon seit der Saison 12-13 für Deizisau. Also bedeutet, ich glaube, nächste ist halt eben meine 15. Saison oder so. Also ja, ich bin schon sehr lange dabei. Viele, also auch in den Saisons davor habe ich nicht viele Wochenenden verpasst. Gut, ich meine, seit einigen Jahren spiele ich an Brett 1. Das ist natürlich sehr attraktiv. Also das. Ich denke, das hat mich auch schachlich weitergebracht. Also einfach die Möglichkeit, eben gegen auch die ja, weiblichen Topspielerinnen, also vielleicht nicht der Welt, also die Asiatinnen sind eher weniger in der Frauenbundesliga, aber eben Europas zu spielen. Ja, die Gelegenheit hat man nicht so oft. Und an Brett 1 in der Frauenbundesliga bekommt man sie halt schon recht regelmäßig. Und ja, ich meine, das gehört halt, also ja, gehört für mich einfach zu meinem Schachkalender dazu, dass ich Frauen-Bundesliga spiele. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, das nicht zu tun, ja.
Johnny, bist du auch immer so regelmäßig für deinen Verein an Bord oder immer nur dann,
Immer.
wenn es reinpasst?
Nee, also für mich ist das eine ganz wichtige Sache. Das habe ich immer schon so gehalten. Ich glaube, da kann ich die letzten 15 Jahre zurückgehen. In der Bundesliga habe ich natürlich immer nur so 10 oder 11 von 15 Partien gehabt. Also das heißt, wenn ich da mal ausgesetzt habe, war das nicht aufgrund eigener Absage, sondern einfach, weil wir durchrotiert haben. Und jetzt bei meinem aktuellen Verein in SK Marmsdorf, ich glaube, da spiele ich jetzt die letzten 3 Saisons, habe ich da, glaube ich, gespielt. Und von den 27 Partien habe ich eine Partie verpasst, weil an dem Tag meine Tochter geboren worden ist. Das heißt also, und selbst da waren wir eigentlich so früh aus dem
Okay.
Krankenhaus raus, dass ich es noch hätte schaffen können. Aber ich habe es dann doch mal aus familienpolitischen Gründen nicht nochmal angesprochen. Und genau, nee, das ist für mich absolut heilig. Und als Mannschaft gehört, dass das auch einen gewissen Stellenwert für jeden einzelnen Teil der Mannschaft hat. Und genau. Also, ist einfach ein schönes Erlebnis. Man kämpft dann auch ja für 7 andere mit oder bei der Frauenbundesliga für 5 andere. Und das ist einfach toll.
Ja.
Ja, und ich meine, bei der Frauenbundesliga hat noch so ein bisschen eigenen Charakter im Vergleich jetzt zum allgemeinen Spielbetrieb. Einfach, weil das halt auch immer so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie Klassentreffen oder so ist. Also, weil man einfach halt sozusagen die Frauen sich treffen. Also, ich meine, jetzt bei der zentralen Endrunde ist es ein großes Treffen, aber auch bei den normalen Wochenenden ist es ja auch, dass man die eben zum Beispiel jetzt meine Kolleginnen aus der Nationalmannschaft oder so, ist ja jetzt nicht so, dass wir uns, also ich meine, wir sehen uns vielleicht online beim Training, aber dass man sich so persönlich trifft und austauscht, haben wir jetzt nicht so viele Gelegenheiten und das ist dann immer schön bei der Frauenbundesliga. Irgendjemanden trifft man immer, vielleicht auch Spielerinnen, die nicht mehr so aktiv sind, die aber halt noch Frauenbundesliga spielen und ja, das ist auch immer sehr schön.
Ja, wir haben noch weitere Eigenschaften von dir, die wir noch ansprechen wollen. Auf deiner Wikipedia-Seite steht noch, dass du Geschäftsführerin des Schachzentrums Baden-Baden bist. Das bist du nicht mehr, aber du bist natürlich dem Schach in Baden-Baden weiterhin verbunden. Was war das für eine Rolle und warum machst du das nicht mehr? Also wenn das
Ja,
nicht
also,
zu, wenn ich das fragen darf.
ja, genau. Also das Schachzentrum Baden-Baden ist der Veranstalter des Grenke Opens. Und eben, ich bin ursprünglich nach Baden-Baden gekommen als Geschäftsführerin des Schachzentrums Baden-Baden mit eben einer Schwerpunktaufgabe Organisation des Grenke Opens. Und das Grenke Open 2020 wäre mein erstes Turnier gewesen, was wir dann aber wegen Corona absagen mussten. Und ja, dann hatte ich Zeit. Und so bin ich dann zur Kränkebank gekommen stattdessen. Und dann habe ich angefangen, für die Kränkebank zu arbeiten. Und ja, deswegen bin ich eben nicht mehr Geschäftsführerin des Schachzentrums Baden-Baden, aber ich bin ja noch hier und ich bin beim Kränke Open bei der Organisation trotzdem dabei und auch bei den anderen Turnieren in Baden-Baden.
Ja, und Johnny, wir haben ja, waren ja beide beim Kränke oben und haben da gesehen, dass Hanna-Marie unermüdlich im Einsatz ist, ne? Also ich glaube,
Ja, aber
da
trotzdem
ist
alles
nicht
im
weg.
Griff hat, ne? Also das ist, muss man ja auch sagen. Also wenn es irgendwo ein Problem ist, ja, ruf Hanna-Marie an, ist so der Standardsatz, aber sie hat dann auch immer eine Antwort parat. Also Hanna-Marie ist ein absolutes Organisationsgenie und ja, kann man nur den Hut vorziehen, was du da immer wieder abziehst und was du da wieder auf die Beine stellst, zusammen mit Sven und einfach, ja, also ich kann da nur meinen Hut vorziehen. Also das ist wirklich
Ja.
Wahnsinn.
Ja, vielen Dank. Also, ja, ich meine, das Kränke Open, also eben, also ich mache das sehr gerne, diese Organisationssachen. Also, aber für mich ist auch das Kränke Open ist einfach, also das ist ja schon was sehr Besonderes, einfach diese Größenordnung. Das ist einfach, also gibt halt einfach nichts Vergleichbares und das ist natürlich eine besondere Herausforderung und aber eben, wenn man eine besondere Herausforderung meistert, dann ist es halt nochmal schöner. Und es ist natürlich, ja, es ist einfach auch faszinierend, wie das dann immer funktioniert. Also so viele Leute, die dann helfen. Und wir haben natürlich inzwischen auch ein eingespieltes Team. Oder nicht inzwischen, sondern also das Team ist halt einfach eingespielt. Und wir haben auch uns auch sozusagen nach der Corona-Pause dann ziemlich schnell wieder gefunden. Und das ist natürlich, also ja, wenn es dann, also es ist natürlich viel, viel Zeit, die man da investieren muss, bevor es dann losgeht. Aber im Prinzip, wenn wir dann donnerstags, na, eigentlich, wenn wir mittwochs mit dem Aufbau losgeht, dann. Das, also ich meine, dann beginnt also richtige Stress auch und sehr intensive Tage, aber auch die Tage vergehen auch wie im Flug und es ist einfach dann ja faszinierend und wie alles funktioniert und dann taucht halt irgendwo ein Problem auf und dann muss man das halt mal schnell lösen. Aber und am Ende, am Montag, während die Siegerehrung läuft, wird halt hinten, werden die 1000 Bretter eingepackt und so. Und wenn dann die Halle wieder leer ist, dann denkt man, huh, was ist hier die letzten 5, 6 Tage passiert? Ist schon wieder alles vorbei, aber ja, es ist einfach was Besonderes und also eine Erfahrung, die ich auch, also ich kann mir es nicht vorstellen, also jetzt im Moment, ist ja noch nicht so lange her, das Turnier, mal ein Jahr sozusagen, wo man halt nicht dieses Erlebnis hat, ja, mit diesem
Genau.
Riesenevent.
Ich finde auch die Stimmung einfach so toll, ne? Die Leute sind ja viel am Meckern so in der Gesellschaft, aber bei Kränke hast du echt das Gefühl, alle sind irgendwie gut drauf und jeder sagt, okay, die paar Tage, da reiße ich mich mal, also da freue ich mich jetzt richtig am
Ja.
Schach und meckere nicht die ganze Zeit rum. Und das ist irgendwie einfach so eine positive Aura,
Ja,
die
es
da
sind auch einfach,
herrscht.
also es sind ja so viele Leute da und auch so unterschiedliche, also eben die Topspieler, die breite Masse, die kleinen Kinder und auch, wir haben auch immer viele Teilnehmer, zum Beispiel die keine organisierten Schachspieler sind. Also es gibt immer auch Teilnehmer, die dann am ersten Tag dastehen und fragen, ja, okay, und wie erfahre ich eigentlich, wo ich jetzt hin muss und gegen wen ich spiele oder wie funktioniert das überhaupt? Und dann auch, wenn wir am Infopoint stehen, ab und zu, dann kommen irgendwelche ahnungslos oder mehr oder weniger ahnungslosen Zuschauer vorbei, also die irgendwie ihren Kollegen suchen oder das Enkelkind oder so. Das ist, und die man dann losschickt, also wir versuchen ihnen möglichst genaue Anweisungen zu geben, aber wenn man sich dann vorstellt, die laufen jetzt nach hinten in die Gartenhalle und dann sehen sie da diese Massen und begeben sich mal auf die Suche nach Brett 467 im B-Open oder so. Das ist also, ja.
Ja, schon kurios. Kannst du uns was über die Zukunft des Turniers verraten? Weil die Finanzierung ist ja jedes Jahr quasi wieder eine neue Herausforderung. Weiß man
Ja.
schon, wie es nächstes Jahr sein wird?
Nein, also ich weiß es noch nicht. Ich glaube, ja, also eben, die Finanzierung ist jedes Jahr eine Herausforderung. Ich glaube am Team, an der Motivation derjenigen, die es umsetzen, wird es sicher nicht scheitern.
Ja, das glaube ich auch. Wir werden uns ja gedulden müssen, wahrscheinlich wieder bis Anfang des nächsten Jahres, vermute ich mal, wie immer. Ja, was haben wir noch? Fairplay-Botschafterin bist du oder gewesen, habe ich irgendwo gehört. Was ist das? Hab ich es falsch gehört? Nee?
Weiß nicht. Ja, ich
Okay.
weiß nicht, kann sein, ich habe mal irgendwas bei der DSJ oder
Okay. Ja,
ist schon
gut.
länger her vielleicht.
Aber was du zumindest für die DSJ gemacht hast, war Mädchenreferentin. Und da habe ich einen
Ja.
Satz von dir in einem Interview gelesen. Ich glaube, das war auf den Landesverband bezogen, nicht auf Bundesebene, aber egal. Bis auf Meisterschaften gibt es keine oder zu wenige Aktivitäten im Bereich Mädchen.
Ja,
Was ist?
das war auf Bayern bezogen, also oder auf den Landesverband. Also ich war ja auch in Bayern Mädchenreferentin und ich meine, in Bayern ist es so, dass oder die Hauptaufgabe der Mädchenreferentin war und ist, glaube ich, immer noch die Organisation des Mädchenspielbetriebs, also der bayerischen Mädchenmeisterschaften und Mädchenmannschaftsmeisterschaften, weil die in Bayern nicht zusammen mit der allgemeinen Meisterschaft stattfinden. Also in Bayern ist es so, dass die Mädchenmeisterschaft und die ja, Jungenmeisterschaft oder halt offene Meisterschaft, die finden zeitgleich statt, aber an unterschiedlichen Orten. Also ich glaube, das ist relativ ungewöhnlich. In anderen Bundesländern ist das normalerweise zusammen. Aber gut, ich meine, es hat auch logistische Gründe. Also man muss halt erstmal eine Jugendherberge finden, wo dann, oder müsste er eine Jugendherberge finden, wo alle gemeinsam Platz haben. Ich meine, in anderen Bundesländern ist vielleicht auch, dass das dann eher irgendwie vielleicht U10, U8, U10, U12 an einem Ort sind und U14, U16, U18 woanders. In Bayern ist es halt so, dass Mädchen und Jungen getrennt sind. Und deswegen ja, war halt eben die Hauptaufgabe als Mädchenreferentin da, den Mädchenspielbetrieb zu organisieren. Ich meine, das ist auch eine wichtige Aufgabe. Es ist auch diese bayerische Mädchenmeisterschaft hat natürlich auch eben ein bisschen anderen Charakter als vielleicht die Meisterschaft bei den Jungs. Ich meine, ich war nie bei den Jungs. Aber bei den Mädchen, das ist natürlich schon auch, wenn dann die Mädchen unter sich sind, das ist natürlich auch, hat so ein bisschen, also natürlich sind da welche, die sehr ambitioniert sind, die um die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft spielen, aber eben ist es auch dann so ein bisschen eben Mädchen-Schachfreizeit auch, weil man natürlich auch eben ja, viel Zeit einfach dann zwischen den Runden verbringt miteinander. Aber eben in Bayern gab es damals halt dann keine Mädchencamps oder irgendwas. Anders als jetzt bei der DSJ, da als Mädchenreferentin oder der Arbeitskreis Mädchenschach dort, die veranstalten ja Mädchencamps. Dann gibt es die Mädchenbetreuerin-Ausbildung. Die wir damals auch schon gemacht haben und eben Angebote eben für Mädchen oder Frauen oder eben mit ja, Zielrichtung Mädchen und Frauen, die halt über den Spielbetrieb hinausgehen.
Ja, viele
Und
gute
ich denke,
Ideen.
das ist halt,
Awesome.
ja, ich denke, das ist halt einfach wichtig. Also immer wenn man halt irgendwelche Veranstaltungen hat, wo man Mädchen oder Frauen eben also die Schachspielerinnen sozusagen zusammenbringt, dann merkt man halt, dass es halt diese soziale Komponente halt sehr wichtig ist. Und eben vielen Mädchen oder Frauen geht es halt so, dass sie die im Schachalltag, also in ihrem Verein, eben nicht so viel Kontakt zu anderen Mädchen oder Frauen haben. Also, und das ist halt, ich denke schon eine große Herausforderung ja, als Mädchen oder Frau in der Schachwelt, dass wenn man da ein bisschen so alleine ist, dass man halt ja, irgendwie Netzwerke schafft oder eben Orte für Begegnungen schafft, sodass die Mädchen und Frauen die Möglichkeit haben, halt da entsprechende Netzwerke zu knüpfen oder halt auch Kontakte zu knüpfen und weil das halt einfach dafür sorgt, dass man vielleicht langfristig eher dabei bleibt.
Ja, das ist ein Thema, worüber man eigentlich einen ganzen Podcast machen könnte, aber wir sind bei der zweiten Hälfte angelangt und da wollen wir immer aktuelle Sachen besprechen. Johnny, hast du mitbekommen, dass Fredrik Svane das Schachfestival auf Sardinien gewonnen hat?
Ja, das habe ich in der Tat mitbekommen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich von dem Turnier selbst, glaube ich, erst so beim ersten Drittel Wind bekommen habe, dass das stattfindet. Ich habe ein ähnliches Turnier um diese Zeit mal vor, keine Ahnung, vor 10 Jahren mit Dimitri und Georgios gespielt. Das könnte vielleicht so ein Vorgängerturnier davon gewesen sein. Also wie auch immer, ich habe das jetzt relativ spät mitbekommen und freut mich sehr, dass Frederik sozusagen vom Job des Sekundanten von Blühbaum dann direkt erfolgreich wieder sein eigenes Schach praktiziert hat.
Ja, wir haben ja lange hier gerätselt, wer Sekundant von Blühbaum war. Magst du das nochmal zusammenfassen jetzt? Das war ja, waren ja mehrere und die einen vor Ort, die anderen nicht vor Ort oder irgendwie, ich krieg's nicht mehr hin.
Genau, also ich weiß nicht, ob ich das richtig zusammenfasse. Also was relativ früh klar war, ist, dass Rasmus Svane vor Ort der Coach von Blühbaum war, der sozusagen dafür verantwortlich war, die Ressourcen, die von außen kamen, ein bisschen zu bündeln und für ihn aufzubereiten. Und auf jeden Fall Frederik und Dimitri Kollers waren in Thailand, weil das eine bessere Zeit sozusagen Konstellation ist mit dem Schlafen gehen. Ich vermute, dass der Jan Gustafsson auch nicht ganz unschuldig dran ist, der ja solche Camps auch dann gerne in Thailand gemacht hat und auch alljährlich das Turnier in Thailand mitspielt. Und genau, das waren so die beiden weiteren Sekundanten, von denen ich im Moment weiß. Ich weiß nicht, ob da weitere genannt wurden oder ob es überhaupt weitere gab, aber das war, glaube ich, so das Kernteam.
Annemarie, du nächst, weißt, hast
Ja,
du.
also das ist auch mein Informationsstand, ja.
Okay. Ja. Ja, und dieses Sardinien, ich habe gerade mal geguckt, also Nepomniachtchi hat mitgespielt, Max Hudloh hat mitgespielt, also da sind schon gute Leute angetreten. Ist er für dich Hanna-Marie, für dich die klare Nummer 2 hinter Vincent Kaimer in Deutschland?
Ja, Matthias gibt es ja auch noch. Also.
Ja, Blödsinn. Muss man ja eigentlich sagen, die klare Nummer 3. Wobei das mit Matthias ist ja auch, also wenn du jetzt vor einem Jahr hätte ich die Frage, glaube ich, stellen können und da
Ja.
hätte jeder Ja gesagt, ne? Der hat ja nochmal einen Sprung gemacht.
Ja,
Matthias.
also ich meine, genau, also Matthias hat, also dass er jetzt sozusagen eher Richtung 2,7 geht, als um die 2,650 zu pendeln, das ist schon ja, ein großer Schritt, den er gemacht hat. Natürlich hauptsächlich mit dem Ergebnis beim Grand Swiss, aber auch sonst einfach dann mit entsprechend konstanten Leistungen. Ja, ich glaube, Matthias hat auch selber gesagt, dass er nicht, also sozusagen, dass er nicht sagen kann, woher jetzt dieser, also sozusagen, was er jetzt geändert hat. Manchmal platzt halt ein Knoten, beziehungsweise eben, wenn man dann mal ein entsprechendes Ergebnis hatte, wie jetzt bei ihm beim Grand Swiss, da lief es halt einfach und dann hat man eine andere Zahl, dann kriegt man andere Einladungen, dann hat man anderes Selbstbewusstsein. Und plötzlich ist man einen Schritt weiter.
Wie sehr verfolgst du das Ziel EM-Titel? Der ist ja bei dir durchaus drin.
Ja, also es ist schon mein Ziel, aber also mir fehlt noch eine Norm aus einem Open und die 2400. Sagen wir mal, also ich spiele schon Turniere, bei denen man diese Norm erzielen könnte. Hat bisher noch nicht geklappt. Und okay, ich meine, meine Zahl schwankt so, wie es halt eben ist. Ich meine, ich bin berufstätig, aber natürlich bin ich auch ambitionierte Schachspielerin. Also ich will ja auch in der Nationalmannschaft gut spielen oder und mit der Nationalmannschaft gut spielen. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie einen Plan, sozusagen, wie ich jetzt also sozusagen nach dem Motto, ich muss jetzt diesen und jenen Schritt noch erreichen und wenn ich das und das mache, dann dann werde ich auf jeden Fall EM. Ja, also es ist schon ein Ziel, aber jetzt keins, was ich irgendwie, also wo ich jetzt sage, okay, das hier ist jetzt den Weg, der ich jetzt gehe, um dieses Ziel zu
Ja,
erreichen.
davon hängt das Lebensglück ja auch nicht ab. Dann haben wir hier den Mitropa Cup, der gerade statt, nee, der ist zu Ende gegangen heute, ne? Also
Ja.
Frauen und Männer haben gespielt gegen andere mitteleuropäische Länder und die Josefine Safali war Spielertrainerin. Ich glaube, gab es so jeweils so einen Mittelfeldplatz bei den Männern und bei den Frauen. Könntest du dir sowas auch vorstellen, so eine Rolle?
Ja, also ich finde es grundsätzlich eine gute Idee, das so zu machen. Also der Mitropa Cup ist ja traditionell ein Turnier, wo eben eher auch Nachwuchsspieler spielen oder so ein bisschen die zweite Reihe. Und ich finde es jetzt, also eben, dass Josi da als Trainerin war, ist ja sehr schön. Auch dass es eben Kontakt gibt sozusagen zwischen den Nationalspielerinnen und den Nachwuchsspielerinnen. Und gut, ich meine, ich bin halt berufstätig, deswegen würde ich jetzt nicht eine Woche meines Urlaubs, meiner Urlaubstage sozusagen dafür opfern, dann nicht selber zu spielen. Aber so grundsätzlich finde ich das eine sehr gute Idee oder eine gute Konstellation, auch dass dann eben Josi jetzt dann die letzten zwei Runden, ja, nachdem es der Flow so ein bisschen weg war, bei den jungen Spielerinnen zum Teil, dass sie dann auch mal noch zwei Partien spielen konnte für die Mannschaft. Ich denke, war eine gute Idee. Also, und ja, ist sicher eine gute Erfahrung auch für die jungen Spielerinnen.
Gibt es denn eine, wo du sagst, ja, die könnte mal so meine Spielstärke erreichen? Oder momentan ist eher so, also das, was bei den Jungs der Christian Glöckler ist, haben wir bei den Mädels, glaube ich, eher nicht so momentan, ne?
Naja, also wir verfolgen, also da kann ich wirklich wir sagen, also wir Nationalspielerinnen, wir verfolgen das eigentlich alle. Wir haben alle die jungen Spielerinnen ein bisschen im Blick und hoffen eigentlich, dass da was nachkommt, weil es ja schon nicht so viele Talente gibt und dann gibt es ja immer eben ja, Talente, die irgendwann aufhören oder eben die Prioritäten eben anders setzen. Hinsichtlich dann zum Beispiel Studium. Ich meine, wir haben im Moment mit Karis Peklau, die ja auch also jetzt heißt es ja Perspektivkader ist, die auch bei uns im Trainings dabei ist, die jetzt auch wir hatten ja Lehrgang diese Woche, auch beim Lehrgang zum Teil dabei war. Das ist natürlich eine Spielerin, die ja nicht mehr weit weg ist. Und gut, dann eben Lisa Sigmann, die jetzt auch beim Mitropa Cup gespielt hat ja letztes Jahr auch schon deutsche Meisterschaften mit uns gespielt. Bei der lief es jetzt im letzten Jahr nicht ganz so gut. Dann gibt es natürlich noch also jüngere Spielerinnen, also zum Beispiel Lilian Schirmbeck, die ja international schon Medaillen geholt hat. Also,
Stimmt.
und auch ich meine, jetzt, wenn man sich die Mannschaft beim Mitropa Cup anguckt, die haben ja am Anfang lief es ja richtig gut. Also, die sind ja, also sagen wir mal, das Niveau, auf dem wir jetzt in der Nationalmannschaft sind, also 2300, das ist ja nicht aus der Welt. Also eigentlich also eben für jetzt zum Beispiel alle, für diejenigen, die beim Mitropa Cup waren zum Beispiel, ist es nicht völlig aus der Welt. Ich weiß natürlich nicht eben, wie deren Prioritäten sind. Ja, wie vielleicht auch, also dann deren Ehrgeiz ist oder also ich kenne keine von ihnen jetzt persönlich so gut, dass ich einschätzen kann, wie groß das Potenzial ist, also wie viel sie schon trainiert haben, wie viel sie noch trainieren könnten, wie viel deswegen kann ich das nicht sagen, aber also sagen wir mal, wir in der Nationalmannschaft, wir freuen uns eigentlich immer, wenn es gute Ergebnisse bei den Jungen, also bei den Mädchen gibt und auch sozusagen Hoffnung für Nachwuchs, weil, also ja, das ist jetzt nicht so, dass wir so viel Konkurrenz, also dass wir uns vor der Konkurrenz fürchten müssen, weil einfach die Zahl ja, die Konkurrenz ist zahlenmäßig nicht so groß. Von daher ja, freuen wir uns immer, wenn es jemanden gibt, der vielleicht neu dazukommt.
Ja. So, wir müssen natürlich auch unbedingt über das Aufregerthema momentan in der Schachverwaltung sprechen. Und Johnny, hast du heute den Schachkicker gelesen? Bist du auf dem Neuesten, was die Kandidatur oder Nicht-Kandidatur von Richard Lutz betrifft? Vielleicht kannst du uns mal abholen.
Ich bin da leider schon ein bisschen länger auf dem Laufenden, um ganz ehrlich zu sein. Also die erste Nachricht erreichte mich bereits Anfang, Mitte der Woche über WhatsApp, dass ansteht, dass Richard seine Kandidatur für den Posten zurückziehen würde. Und dann habe ich auch von Richard direkt später die von ihm proaktiv die entsprechende Bestätigung bekommen. Zeitgleich weiß ich, dass einige Schachpersonen aus des öffentlichen Lebens noch versuchten, durch Unterschriftenaktionen etc. ihn vielleicht nochmal umzustimmen, aber dann spätestens mit seiner Kommunikation Richtung Landesverbände war ja klar, dass daraus dann auch nichts mehr wird. Und überraschend detailliert tauchte das dann auf einmal auch alles auf dem Schachkicker auf. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer so gewollt war, aber na gut, ist nicht mein Thema. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass das wahrscheinlich einer der schwersten Schläge für das deutsche Schach ist seit langer, langer Zeit. Und ich war, als ich das hörte, dachte ich erst, das ist nur ein einzelner Landesvorsitzender, der keine Ahnung hat, weil ich dachte, so begrenzt kann niemand in seiner Denkweise sein, den Richard nicht als Präsidenten haben zu wollen. Aber da habe ich anscheinend ja einiges unterschätzt, sozusagen die Liebe zum Schach von vielen dieser Landespolitiker. Und ja, ich bin immer noch geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, dass damit eine einmalige Chance, die so schnell auch so nicht mehr wiederkommen wird, weil wer tut sich das jetzt nochmal an, ja, vertan wurde.
Also zur
Die Frage
Einordnung
ist ja
vielleicht noch,
einfach,
ja, lass
was
mich zur
jetzt
Einordnung
sozusagen
noch,
stattdessen.
noch kurz erklären, was überhaupt passiert ist, bevor wir es werten. Also Richard Lutz hat die Kandidatur deswegen zurückgezogen, weil einige Landespräsidenten gesagt hatten, dass sie die Leute, die mit ihm zusammen antreten, also er wünschte sich eben hat sich halt drei Co-Präsidenten sozusagen gewünscht und hat gesagt, das ist mein Team, mit denen mache ich's. Und zwei von denen wurden dann sozusagen, haben die Landespräsidenten gesagt, wir wissen nicht, ob wir die wählen. Also an seiner Person konkret wurde es, glaube ich, nicht festgemacht, sondern eben an den anderen Personen, die dann quasi auf seinem Ticket standen. So, jetzt Hanna-Marie, jetzt kommst du.
Ja, ich meine, die spannende Frage ist halt, was jetzt am Samstag passieren wird. Also, ob jetzt noch eine andere Lösung gefunden wird oder ob wir am Ende, ich weiß nicht, ob es möglich ist, dass wir ohne Präsidium dastehen, aber ob das jetzt dann im Chaos endet. Aber es ist natürlich, ja, es ist halt sehr schade, dass ja, dass immer wieder Dinge blockiert oder abgelehnt werden, ohne halt konstruktive Alternativen vorzuschlagen. Und ja, deswegen sieht es
Ich weiß aber
natürlich
nicht, ob das
jetzt
wirklich noch
nicht
das
gut aus.
Spannende ist. Also ich finde, der spannende Teil ist vorbei. Also wenn wer es jetzt auch immer macht, wird es halt schlechter machen, als Richard Lutz es gemacht hätte. Und damit wird er auch immer im indirekten oder er oder sie immer im indirekten Schatten von Lutz stehen. Und das wird eine einzige Katastrophe. Also da hat man so eine Chance und jetzt, das ist die Schuld derjenigen, die meinten, da nochmal groß Weltpolitiker spielen zu müssen, wenn jetzt es mit dem Deutschen Schachbund wieder weiter bergab geht. Das können die Leute sich persönlich alle in ihre Biografie schreiben, finde ich.
Ich spiele jetzt mal hier den Advocatus Diaboli und gebe dir mal ein bisschen Kontra, Johnny.
Ja, sehr gerne.
Einfach aus Spaß an der Diskussion.
Ja, ich
Muss
verstehe.
er sich nicht vorwerfen lassen, dass er seine eigene Wahl an die Wahl von anderen gebunden hat? Also ich denke mal, wenn er jetzt gesagt hätte, ich stehe zur Verfügung, egal wer gewählt wird, ich bin derjenige, der eben versucht, alle Menschen miteinander zu verbinden und Gräben zuzuschütten. Hätte man da dann nicht auch sagen können, okay, ich mache meine Kandidatur nicht davon abhängig, dass genau die drei Personen gewählt werden, noch zusätzlich, die ich haben möchte, sondern ich gehe da offen ins Rennen und bin bereit, mit jedem zusammenzuarbeiten, der demokratisch gewählt wird.
Das hätte er machen können, wie es ja auch die Satzung vorsieht. Gleichzeitig finde ich, sprechen da zwei Argumente dagegen. Zum einen der Punkt, dass man sieht in der Vergangenheit, dass es halt nicht geklappt hat, dass häufig es Spannung innerhalb des Präsidiums gab, weil eben irgendwelche Leute teilweise mit Ad-hoc-Kandidaturen in Ämter gelangen sind, die sozusagen vor 5 Minuten vorher noch niemand wusste, dass das überhaupt derjenige oder diejenige zur Verfügung steht und dass häufig dann ja auch zu frühzeitigen Wechseln in diesen Funktionen gekommen ist. Und zum anderen ist, ich viele der Zuschauer machen, wissen das vielleicht gar nicht, weil man nicht so sehr in dem Thema drin ist im Deutschen Schachbund Durchstecherei und hinten rumreden und so weiter, wirklich jetzt, wird da auch als Leistungssport betrieben und dass man sich dann ein Team zusammensucht, dem man vertraut, dem man im Fall von Gary Hertnick zum Beispiel, der ja einer dieser umstrittenen Personen war, sozusagen, dass er sich da Leute zusammensucht, denen er vertraut, mit dem, wo er weiß, wenn ich mit dem was unter 4 Augen bespreche, dann bleibt es auch unter 4 Augen, ist sozusagen in der Situation, in der der Schachbund im Moment ist, absolut verständlich. Und er hat das von Anfang an gesagt. Also deswegen würde er ja mit Sicherheit auch argumentieren, das ist auch das demokratische Recht der entsprechenden Landesverbände zu sagen, wir wählen dich nicht. Aber er war da ja immer ganz klar. Und dem eine gewisse Sinnhaftigkeit abzusprechen, ist ja auch, also fände ich komisch.
Ja, es ist ja auch nicht so, dass, oder ich glaube nicht, dass es so ist, dass er sozusagen einfach irgendwie die drei Leute gefragt hat, und dann war das sozusagen in Stein gemeißelt. Da wird es ja im Vorfeld auch schon Gespräche gegeben haben und man wird sich ausgetauscht haben. Also es gab sicher mehr als drei Leute, mit denen er schon gesprochen hat, bevor dann sozusagen am Ende diese drei Leute standen. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass, also zumindest hab ich nichts mitbekommen, dass zu den Personen, die jetzt sozusagen in der Kritik stehen oder so, dass es unbedingt ein Alternativkabinett sozusagen gäbe. Also es ist ja, ich meine,
Naja,
ja,
wir
es
haben
ist
ein
halt
Präsidium,
schwierig.
was im Amt ist, ne? Also von der
Ja.
Vorsitzenden über den Guido Springer und den Jannik Kiesel, die immerhin ja auch für eine volle Amtszeit gewählt sind.
Ich glaube auch, dass das jetzt also da habe ich keine Ahnung, was da geplant ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das dann auch entsprechend jetzt erstmal so bleibt. Also, dass es da keine großen Veränderungen geben wird und dass jetzt erstmal diese Besetzung so an Bord bleibt. Und wie gesagt, das ist überhaupt nicht, die sozusagen das bisherige Präsidium hat ja auch viele Dinge erreicht. Ja, darum geht es gar nicht, sondern also mir geht es vor allem Richard und dass er, ja, ich glaube, dass er ein sehr fähiger Mann ist, den wir jetzt sozusagen vorerst mal verloren haben, das mal so theatralisch auszudrücken.
Der natürlich auch Türen in die Wirtschaft hätte öffnen können und so, ne? Kontakte, die er hat und
Genau. Und das ist das, was Hanna-Marie sagte, ne? Also da sind ja Leute, also ist ja klar, also es entzündete sich an Alexander von Gleich und Gary von Hertnick, die auch sicherlich zwei erwachsene Männer mit Ecken und Kanten sind, jetzt so zu tun, als ob das Leute sind, die sozusagen total weichgespült beide sind, wäre ja Quatsch. Aber denen sozusagen jetzt so eine Grundkompetenz in den Themenbereichen abzusprechen, wäre ja auch kompletter Wahnsinn. Also Alexander von Gleich ist ein ausgewiesener Finanzfachmann. Gary war unter den besten 100 Spielern der Welt. Und wie gut Richard darin ist, das Team zusammenzusetzen, ist ja, dass er auch eine Kandidatin hatte, mit der sonst wahrscheinlich vorher keiner gerechnet hat, nämlich Anna Endres, die also, glaube ich, unbestritten bei allen sehr, sehr hoch im Kurs steht aufgrund ihrer Fähigkeiten und auch als, ich würde jetzt mal sagen, ehemalige Leistungssportlerin. Da hätte man ihm wirklich erstmal sozusagen ein klein bisschen Vertrauensvorschuss hätte er, glaube ich, verdient gehabt.
Ja, ich weiß nicht, es ist sehr schwer zu sagen, was jetzt Vizepräsident Sport oder einen guten Vizepräsident Verbandsentwicklung ausmacht. Also bevor jemand diesen Job hatte, ist es, glaube ich, schwer zu beurteilen, wie gut jemand in diesem Job wäre. Natürlich, wenn jemand vorher schon andere Ämter auf anderen Ebenen hatte, aber eben, wenn jemand woanders Ämter hat, dann ist er vielleicht auch schon ausgelastet. Also das ist ja auch immer, das ist ja alles ehrenamtlich. Also man muss ja auch erstmal jemanden finden, der bereit ist, diese Ämter auszuüben. Und ich glaube, beim Präsidium des Deutschen Schachbundes ist es vielleicht, also wenn man jetzt auch wieder liest oder hört, was dann im Internet so kommentiert wird oder so, dann ja, macht es den Job nicht attraktiver.
Ja, finde erstmal vier Leute, die genug Freizeit haben, um das zu machen. Ne? Also ich meine, das sind vier Leute, die aufgrund ihrer jeweiligen individuellen Situation die Zeit haben, wobei ich mir bei Anna und bei Alexander immer frage, wie die sich die Zeit überhaupt noch nehmen. Aber ich bin mir sicher, die haben auch einen sehr, sehr guten Job gemacht. Aber das ist ja noch was weiteres. Das ist ja kein bezahltes Amt, sondern das sind Leute, die haben davor auch 40, 50 Stunden gearbeitet und setzen sich dann noch hin und tun was, was natürlich für das aktuelle Präsidium genauso gilt. Und da erstmal Leute zu finden, die gerade ausgehen können, plus die Zeit aufwenden wollen, das ist ja auch, ist ja eine Herausforderung an sich. Also, ja.
Ja, lass uns mal spekulieren. Also auf der Tagesordnung steht ja erst der Abwahlantrag und dann der Antrag auf Neuwahlen. Jetzt gehen wir mal davon aus, große Teile des Präsidiums, vielleicht sogar alle, werden abgewählt, ne? Und dann gibt es den Antrag Neuwahlen. Ja, und entweder gibt es dann vielleicht teilweise gar keine Kandidaten oder es gibt Kandidaten, die aber nicht gewählt werden, weil die Landespräsidenten wieder, also weil es wenig unvorbelastete Kandidaten gibt, sage ich mal, ne? Gegen jeden spricht irgendwie was aus der Historie, dann stehen wir im schlechtesten Fall ohne Präsidium da oder mit nur ein oder zwei Leuten. Also das ist ja von der Außenwirkung auch nicht so toll. Hier, der Renke hat einen Lösungsvorschlag. Sein Verein würde einfach würde kommissarisches Präsidium übernehmen. Renke, du kannst dich bewerben.
Wie
Das
ist das
steht
eigentlich? Da bin ich
offen.
in technischen Details nicht drin. Wie kann man sich, muss, braucht man einen Landesverband, der einen vorschlägt, so wie bei so einem Parteitag? Oder kann man einfach hingehen? So Leute, wir sind schon drei. Jetzt brauchen wir noch
Annemarie, wie
einen.
wär's mit dir?
Ja, ich meine, ich bin berufstätig, ich bin Nationalspielerin, also. Ich will ja noch EM werden, also ja.
Okay, gut,
Das
ja,
Grenke oben, ja.
dann weiß ich auch nicht. Dann muss man muss auch sagen, im Prinzip sind doch dann die Landespräsidenten oder die Landesverbände, die gesagt haben, dieses Präsidium, Richard Lutz mit seinen vier, das wollen wir nicht. Die sind doch jetzt eigentlich auch irgendwo in der moralischen Verantwortung zu sagen, gut, dann müssen wir jetzt nach einem Alternativvorschlag schauen, oder?
Na
Wie
gut,
seht ihr
sie
das?
können auch dafür sorgen. Also ich meine, nach allem, was man hört, sind das Landesverbände mit vielen Stimmen, die dort quergeschossen haben, dass einfach der Abwahlantrag nicht durchgeht und dann hat sich der Rest ja sowieso erledigt. Das war der eine Punkt, den ich aus dem Umfeld von Lutz, nicht von Lutz direkt, also von Richard Lutz nicht direkt, aber von Leuten, die ihn kennen, gehört haben, dass die sich gar nicht so sicher sind, ob der Abwahlantrag überhaupt durchgeht. Und ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht durchgeht, ist jetzt nochmal gestiegen, weil dann würde man zumindest ein bisschen Ordnung reinbekommen, und die Gefahr einer komplett leeren, sozusagen eines komplett leeren Präsidiums, vermeiden. Ich glaube, die schreien sich erstmal an eine Stunde lang. Also das wird erstmal sozusagen Krieg auf offener Bühne geben. Die Leute, die Richard unterstützt haben und die Leute, bei denen jetzt rausgekommen sind, werden ja wahrscheinlich viele mehr dahinter stecken, aber bei ein, zwei Landesverbänden, die werden jetzt schon namentlich die entsprechenden Präsidenten genannt. Das wird erstmal eine emotionale Veranstaltung, ist mein Gefühl.
Ja, früher konnte man das ja auf Schachdeutschland TV auf Twitch verfolgen, aber der erste Tagesordnungspunkt ist ja schon Ausschluss der Öffentlichkeit. Also
Ja,
vielleicht sogar sinnvoll.
finde ich auch nicht gut. Wenn man schon Mist baut, dann wenigstens vor der Kamera. Also dann sollen die Leute, die meinen, sowas machen zu müssen, auch ihr Gesicht zeigen und das mal klar aussprechen. Ich glaube, das wäre etwas, was zur Vertrauensbildung noch beitragen könnte. Ja. Ich finde es, also ich bin da wirklich schockiert. Also, das ist so ein Level von. Also ich meine, wir alle drei sind ja in den Schachsport gegangen, weil wir das Spiel lieben. Und jeder von uns tut in seinem Bereich seinen Teil dazu bei, dass die Szene in Schachdeutschland, die deutsche Schachszene, ein bisschen besser wird, ein bisschen mehr Spaß macht und so weiter und so fort. Da tun wir, und immer wenn wir etwas tun, denken wir uns, oder ist ein Teil unseres Denkprozesses, wie können wir Schachspielern eine Freude bereiten. Und wenn dann in entscheidenden Funktionen Menschen sitzen, wo das noch nicht mal in den Top 10 deren Entscheidungs sozusagen Kriterien ist, das tut einem einfach weh, als jemand, der da, also wie wir alle drei, so viel Zeit, Energie und Herzblut reinsteckt. Und das ist, mich pisst das richtig an, weil es tut einfach weh, wenn man einfach will, dass es sozusagen weiter nach vorne geht.
Also ich glaube, Johnny steht wirklich ganz kurz vor der Kandidatur, ja?
Nee. Weil ich habe es nicht so mit Intrigen. Das ist das, also selbst wenn man mich fragen würde, was glaube ich niemand wahnsinnig genug ist, das zu tun, würde ich sagen, nee, das ist einfach nicht, da würde ich ja nicht mehr schlafen können. Wenn ich mir nicht darüber Gedanken machen kann, was das Beste fürs Schach ist, sondern mit welchem Landespräsidenten ich mich gerade gut stellen muss, damit das läuft, werde ich ja krank bei. So, das wäre nicht meins.
Ja, das ist natürlich auch einfach diesen Eindruck, auch jetzt sozusagen von wie Politik gemacht wird, also der jetzt auch nach außen vermittelt wird, der hinterlässt natürlich kein gutes Bild. Also eben auch für eben die Motivation von vielleicht zukünftigen Amtsträgern. Also dass man einfach sich nicht über Sachthemen unterhalten kann, sondern es irgendwie immer nur um Machtpolitik oder ja, wofür bekommt man welche Stimmen von wem geht. Also das ist natürlich sehr schade, weil es ja genügend Sachthemen gäbe, über die man sprechen könnte.
Ja.
Also abgesehen von Personalthemen auch, ja.
Absolut, ja. Wie man das deutsche Schach voranbringt und so, sowas sucht man ja auf der Tagesordnung immer vergeblich. Das sind ja meistens irgendwelche Satzungsergänzungen oder Personalia oder sowas. Gut, also wir werden es erfahren. Beim nächsten Schachtalk sind wir schlauer, denn der Bundeskongress wird am 16. Mai stattfinden. Das ist ein Samstag. Und am 17. Mai sind wir wieder mit dem Schachtalk dabei. Ich bin schon beim Abbinder so ein bisschen, weil wir die Stunde schon gerissen haben. Ich wollte noch ein Bild zeigen hier. Einmal im Hintergrund Richard Lutz, links ist Josephine und rechts, das ist unser nächster Gast, nämlich Fiona Sieber. Nee, stimmt nicht, unser übernächster Gast. Fiona wird, ich glaube, am 24. Mai dabei sein. Nächste Woche haben wir wieder Gunni zu Gast. Da freue ich mich auch schon drauf, weil das war auf jeden Fall auch eine tolle Folge, die wir mit ihm hatten. Und Gunni, der erste Gast, den wir hier zweimal haben, einfach weil es so Spaß gemacht hat. Und ich hätte noch aus der Rubrik Call to Actions, hätte ich noch zwei Termine zu bieten. Einmal vom 19. bis zum 21. Juni findet in Wiesbaden die DSJ-Akademie statt, also Hanna-Marie, ne, Deutsche Schachjugend, schlägt dein Herz ja bestimmt immer noch dafür. Und ich werde selber auch vor Ort sein mit einem Workshop zum Thema Podcasten. Also wer schon immer einen Schach-Podcast gründen wollte oder sich einfach dafür interessiert, der ist herzlich eingeladen, sich anzumelden, auch bis zum 17. Mai, da ist Anmeldungsschluss, DSJ-Akademie in Wiesbaden, die vom 19. bis 21. Juni stattfindet. Und am 24.07. ist in Deizisau der baden-württembergische Schulschachpokal mit Hanna-Marie Kleck vielleicht?
Nee, das überschneidet sich leider mit einem Turnier, das ich spiele. Deswegen okay. Bin ich leider nicht vor Ort. Sonst wäre ich natürlich da. Also.
Wo spielst du, bei welchem Turnier? Was sind deine nächsten Schritte?
Also im Juli spiele ich ein Turnier in Frankreich. Ein Open in Aix-en-Provence, wo ich letztes Jahr auch gespielt habe. Aber das nächste Turnier, wo auch Fiona spielt, deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass sie in zwei Wochen beim Podcast zu Gast ist. Da sind wir nämlich in Batumi. Das ist der Abend vor der ersten Runde bei der Frauen-Europameisterschaft.
Vielleicht sind es auch drei Wochen und ich habe die Termine nicht so richtig im Blick.
In drei Wochen, das wäre ja dann mitten während der Europameisterschaft. Also,
nee, okay, ich bringe alles durcheinander. Also nächste Woche ist Gunni, dann kommt Markus Müller von schachfeld.de. Oh. Dann kommt Thomas von Lead Chess. Dann kommt Veronika Exler und dann kommt Fiona. Also,
okay. Das hätte mich. nee, ja. Aber ja, also in 2 Wochen ist Frauen, oder ja, gut, 2 Wochen beginnt die Frauen-Europameisterschaft, wo ja einige deutsche Spielerinnen dabei sind. Also die Einzel-Europameisterschaft. Das ist das nächste Highlight, ja.
Ja, schön. Da drücken wir natürlich die Daumen. Und ich wollte euch beiden zum Schluss noch die Gelegenheit geben, auch ja, ein Call to Action oder einen Appell loszuwerden. Was ist noch zu sagen? Also keine Botschaft an die Landespräsidenten bitte, sondern irgendwas anderes.
Ja, wer soll anfangen?
Ganz gerne.
Okay. Ja, also seit kurzem ist die Zeitschrift Schach raus, bei jedem jetzt auch, für alle, die nicht Abonnent sind, noch nicht Abonnent sind, am Kiosk oder im Bahnhofshandel, im Zeitschriftenhandel. Wir haben ein neues, tolles, digitales Angebot zusammen mit Forward Chess. Wer daran Interesse hat, das ist absolut zu empfehlen mit Live-Analysen, unserer Analysen. Genau, da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da mal das nutzt, in die Zeitschrift reinschaut. Ohne Aufpreis sind da sogar diesmal 32 Seiten mehr drin, dank unseres Partners Chessbase. Und weil das Kandidatenturnier einfach so spannend war, dass Dirk Poldorf dort seine ganzen Eindrücke vor Ort niedergeschrieben hat, interessante Gespräche geführt hat. Genau, kauft euch die Zeitschrift, da habt ihr echt coolen Lesestoff. Ich habe die ganze Zeitschrift nochmal durchgelesen. Es ist jetzt, als ich wiedergekommen bin von meinem Bildungs-, also ich war Dozent bei einem Bildungsurlaub, habe ich das erste war einfach mal ein paar Stunden die Zeitschrift nochmal durchlesen. Das, genau, also kauft euch die Zeitschrift, ist sehr gut geworden.
Anna-Marie. Ja.
Dann, ich würde sagen, wie schon gesagt, in gut 2 Wochen beginnt die Frauen-Europameisterschaft. Mit 7 deutschen Teilnehmern ab dem 25. Mai. Wir kämpfen um die World Cup-Qualifikation oder vielleicht sogar den Europameistertitel. Also drückt uns die Daumen und verfolgt die Partien. Und ja, gibt sicher, ich denke, dass Josi wird sicher täglich Videos machen. Und ich gehe auch davon aus, dass der DSB berichten wird. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns da die Daumen drückt.
Sehr schön.
Tumi ist ja ein gutes Pflaster für uns.
Ja, also wir drücken die Daumen und danke an Doppelkeks für das Lob. Wie immer ein sehr interessanter Talk, schreibt er. Und auch Magdalene, ich glaube, du bist neu hier bei uns im Chat. Also vielen Dank auch für deinen Kommentar, dass es dir gefallen hat. Und ja, wenn nichts mehr Wichtiges ist, dann würde ich sagen, vielen Dank für diesen schönen, gelungenen Talk und Hanna-Marie, an dich besonders Dankeschön und wir sehen uns. Mach's gut.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.